Whiskast, 50 Shades of Grey.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Tag, Steve.
Hallo, Johannes.
Sie sehen so weihnachtlich aus.
Ja, ich habe meinen dicken Sack mitgebracht. Da drin steckt viel Gutes.
Sehr viel Gutes.
Was wir uns jetzt gleich einverleiben werden.
Das ist richtig. Wir sitzen nämlich gerade hier vor unserem wunderschönen Whisky-Adventskalender von myspirits.eu und wir haben uns einfach mal überlegt, dass wir jetzt von A bis Z hier mal durchgehen, uns durchprobieren und euch daran teilhaben lassen.
Warum machen wir sowas? Der aufmerksame, nicht nur Hörer, sondern auch Zuschauer hat gesehen, dass wir auf unserem Instagram-Kanal schon mal so ein paar Posts über diesen Weihnachtskalender gemacht haben. Es wurde bereits ein Glücklicher von euch auserwählt, der dieses Schmuckstück gewinnen durfte. Natürlich nicht den, den wir hier aufbasteln, sondern ein komplett verschlossenen, ganz frischen MySpirits EU Weihnachtskalender. Und warum machen wir eine Folge darüber? Muss man ja ehrlich sagen, wir haben das Glück, dass der ein oder andere schon öfter in unseren Podcast reingehört hat. Der ein oder andere arbeitet auch in der Whiskybranche und denkt, boah, das finde ich gar nicht so scheiße. Ich schicke denen mal was. Und wenn ich Glück habe, erzählen die was dazu. Und ja, bei MySpirits war das genauso. Die haben gesagt, wisst ihr was, kriege ich mal so einen Kalender von mir. Einfach so. Und dann guckt doch mal, wie ihr den findet. Und genau das machen wir jetzt auch. Brutal ehrlich. Und gucken, wie uns das gefällt, was da drin ist. Ich meine, sie machen ja die Spirituosen nicht selber, ne? Aber ich bin gespannt, was da drin ist, was da drin auf uns wartet. Das heißt auch, solltet ihr diesen Kalender haben, beabsichtigen, ihn zu kaufen oder ihn sogar gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Kleiner Spoiler, wir werden sagen, wo was drin steckt. Wenn ihr das nicht wissen wollt, dann lasst zumindest einen netten Menschen vorspulen und euch nicht hören, wo sich das versteckt, worüber wir wirklich sprechen.
Irgendwie lacht mich das Türchen Nummer 5 tierisch an. Deswegen wäre ich jetzt einfach mal so frech und reiße das 5. Türchen unseres wunderschönen Adventskalenders auf. Einverstanden?
Na klar. So. Das hast du aber besonders elegant gemacht.
Ja, ne?
Sieht natürlich ganz niedlich aus, denn das ganze Ding hat so eine Häuschenform, wie so ein Lebkuchenhaus, ja, komplett ohne Lebkuchen. Ja. Verrückt, wie man das macht. Ja. Es wirkt natürlich sehr weihnachtlich, aber es wäre auch schade, wenn es an Weihnachten nicht so wäre. Ne? Was hast du da jetzt rausgezogen aus der 5?
Ich habe aus der 5 rausgezogen den Dalmore 12.
Dalmore 12.
Hast du jemals
Standarddestillat, muss man sagen.
Das ist ein Standard.
Ein gutes Standarddestillat.
Ja, also 12 Jahre ist ja schon mal ein Statement. Das ist also kein Non-Age-Statement, sondern wäre mit 12 Jahren schon eine sehr gute erwachsene Altersangabe. Und schönerweise auch mit einem Finish in deinem Lieblingsfass, nämlich Sherry. 9 Jahre Ex-Bourbon, 3 Jahre Sherry-Fässer und deswegen ist das, glaube ich, so für den Einstieg gar nicht mal so doof.
Exakt. The Dalmore ist ein Standard-Whisky. Ich glaube, der Dalmore 12 ist der günstigste Dalmore, den du auf dem Markt bekommst. Das ist der Einsteiger. Allerdings ist die Dalmore Distillery keine schlechte. Das heißt, selbst dieser Einsteiger-Whisky kostet im Flaschenpreis schon um die 50, 55 Euro, je nachdem, wo du ihn holst. Ja. Das ist also keine Distillerie, wo du dir einfach für 30 Euro mal einen Einsteiger holen kannst und dich dann steigern kannst, sondern die fangen halt relativ oben an. Aber die sind auch eine sehr, sehr gute, sehr, sehr hochwertige Distillerie mit tollem Spirit. Deswegen bin ich ganz gespannt, was dieser von dir gerade beschriebene Dalmore so drauf hat.
Ich bin auch sehr gespannt. Hinein damit.
0,02er Fläschchen haben wir hier überall drin. Das ist so das Normale, ne, was man in so einem Kalender eigentlich immer findet.
Genau. Das hast du aber perfekt geteilt. Präzision ohne Ende.
Ja, ja. Ich habe mir das von guten Leuten abgeguckt mit dem Teilen.
Vom St. Nikolaus vielleicht. Nee, wer war der? Der St. Martin war das, ne? Der seinen Umhang geteilt hat.
Ja, genau. Damals, also ich weiß gar nicht, wie das heute ist, weil jetzt sind wir ja gar nicht mehr so klein. Als ich noch ganz klein war, so Grundschulalter, da gab es noch richtig einen Nikolauszug. Da kam dann einer mit dem Pferd geritten und hier mit Fackeln und dann sind wir alle mit Fackeln losgezogen. Gut, das hat man früher auch schon mal gemacht, aber da war vorne kein Nikolaus.
Nee, das war nicht anderer. Rot, sondern braun, ja.
Nee, aber das war damals noch echt schön. Und da wurde dann auch immer so, da gab es so ein Wäckchen und was und dann hast du auch irgendwie geteilt, das stimmt schon.
Das fand ich auch schön. Der kam auch wirklich dann zu uns in die Grundschule, der Nikolaus. Es gab einen Nikolausverein bei uns im Dorf, wo dann wirklich ältere Herren sich als Nikoläuse verkleidet haben und dann cool in der Kirchengemeinde, in den Schulen, Kindergärten was gemacht haben. Und also bei uns hieß das Stutenkerl. Hatten wir, glaube ich, schon mal bei der Brigantia-Folge darüber gesprochen, wie Stutenkerle so in Deutschland heißen. So nicht Wegmann, sondern Stutenkerl. Fand ich auch ganz witzig.
Ja, das war schon gut. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, ob Fackelzüge noch in sind. Ich fand das immer schön. Wenn das nicht mehr wäre, wäre schade. Ich fand das immer cool.
Fand ich auch. Was sagst du zur Farbe?
Die ist schön bernsteinig. Es ist eine schöne, dunkle Farbe. Also, dass der 12 Jahre gelegen hat und dass da irgendwo was mit Cherry im Spiel war, das glaubst du ihm sofort. Ja. Kaufe ich dem direkt ab.
Auch in der Nase kaufe ich ihm alles ab.
Ja. Gebe ich mich ihm hin. Mhm. Ein wundervoller Sherry-Duft, der ist nicht zu überspannend, aber richtig schön. Nicht zu alkoholisch, aber trotzdem ordentlich da.
Ja.
40% ist jetzt nicht über die Maßen.
Ich hätte ihn auch jetzt eher auf 46 geschätzt.
Riecht fantastisch lecker. Also hauptsächlich wirklich nach etwas Getreide und viel, viel Sherry-Frucht. Rote Frucht, wie das meistens so ist.
Genau die Kombination. Wenig Alkohol, viel Getreide, noch mehr Sherry. Das sind für mich so 3 Grundnuancen. Aber irgendwie ein fremder Sherry. Ich kann jetzt nicht glasklar sagen, es ist Oloroso, es ist PX. Das ist irgendwas Schwierigeres.
Also es ist Oloroso.
Okay.
Aber es könnte sich vom Geruch her auch ein PX drin verstecken. Aber ich denke mal, da wird man gleich im Geschmack was von merken.
Dann let's do it.
Slanche.
Slanche. Wenn ich das in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen elegant.
Ja, genau. Mir fällt auf, dass das Grunddestillat, das hat, ich kenne das so von Craig Allerkey, so was leicht Bitteres mit drin, ne?
Ja.
Der Sherry rundet das schön ab, da passt aber sehr gut dazu, dass es eben ein Oloroso ist und kein PX, also du hast keine Knatschsüße da drin. Da merkst du schon, der prallt jetzt nicht mit sonderlich viel Süße, aber eine schöne runde Sherry-Note mit dabei. Elegant ist das richtige Wort, denke ich.
Ja, wirklich schön abgestimmt. Hat auch für ein, ja, also normalerweise unsere Einstiegswhiskys in den Abend. Jetzt wissen wir ja nicht unbedingt, was sich hinter welchem Türchen verbirgt, aber unser klassischer Einstiegswhisky in den Abend hat ja selten ein herausragend langes Finish, weil wir uns eigentlich immer so von unten nach oben durcharbeiten. Jetzt arbeiten wir uns hier bis Türchen 24 vor und reißen ab und zu mal eine Tür auf, aber der hat echt schon ein vergleichbar langes Finish für so einen Einsteiger.
Wir haben hier ja auch die Premium-Edition. Wir haben den Premium-Selection-Kalender hier. Es gibt also verschiedene Stufen. Das finde ich auch ganz sinnvoll. Es gibt ja viele Adventskalender da draußen. Es gibt selber gemachte von Whiskyhäusern, es gibt von großen Versandhäusern welche und von extra Whisky-Kalender-Herstellern, sag ich mal, die das jedes Jahr anbieten. Und ich meine, worauf kommt es dabei eigentlich an? Für mich kommt es darauf an, was für ein Whisky drin steckt. Und, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist der Preis. Mhm. Also ich sag mal so, für 50, 60 Euro kriegst du überhaupt keinen Whisky-Kalender.
Nee, und wenn, dann halt willst du es nicht trinken.
Genau. Die günstigsten, die fangen so knapp unter 100 Euro an, die ich so kenne, so 80, 90 Euro. Da bekommst du schon welche. Aus der Erfahrung sind das dann oft welche, wo viele unbekannte Whiskys drin sind. Ein paar namhafte, aber eigentlich außer vielleicht einer 24, nix, wo du sagst, boah, also wenn ich mal schon 100 Whiskys in meinem Leben getrunken habe, ist das was Besonderes? Nee.
Das ist richtig. Und wenn dann viele Blends auch, wenig Single Malts.
Dann gibt es so ein mittleres Segment, sag ich mal. Geht so bei 100 Euro los, würde ich sagen. Mhm. Und geht dann schon gut und gerne bis 150 Euro.
Ja.
Da sind dann in der Regel schon echt ordentliche Whiskys drin, die sich aber mischen mit normalen, mit Standards.
Ja.
Und dann hast du das Segment ab 150, 200 Euro aufwärts. Also es gibt wirklich Whisky-Kalender über 200 Euro.
Ja, das geht auch bis 400 hoch. Also da kann man sich komplett austoben.
Und da ist dann wirklich, da ist dann ausschließlich feinstes Destillat drin. Da ist nichts, was du normal so im Schrank stehen hast drin, sondern wirklich nur ganz fantastische Sachen. Es ist natürlich auch eine Menge Schotter. Wo liegt jetzt hier dieser Premium My Spirits Kalender, den wir hier haben?
Er liegt bei 139 Euro. Das heißt schon am oberen Ende des mittleren Segmentes. Und ich finde das auch tatsächlich gerechtfertigt. Also neben der coolen Umgebung, der Aufmachung mit diesem Lebkuchenhäuschen-Style, hast du eben auch noch ein Nosing-Glas mit dabei, hast du ein cooles Buch mit Tasting Notes, mit Infos zu den Whiskys mit dabei. Also das ist schon gerechtfertigt. Und also wir zwei haben jetzt ja nun mal wirklich schon sehr viele Whiskys getrunken in unserem Podcaster-Leben. Und grob über den Daumen, ein Drittel bis die Hälfte der Whiskys, die hier drin sind, habe ich noch nie getrunken.
Ja, das geht mir ähnlich.
Ja.
Wir haben natürlich vorher schon mal einen Blick geworfen in das Tasting-Booklet, was da drin ist. Das sind schon echt gute Sachen und das Wichtigste ist für mich immer Preis-Leistung. Was bezahle ich und was kriege ich dafür? Sage ich, oh, das ist angemessen, oder sage ich, das ist aber ein bisschen viel oder ich habe einen Schnapper gemacht. Und darauf bin ich am allergespanntesten. Jetzt kann ich nach dem ersten Whisky erstmal sagen, wir hatten einen Dalmore 12, das ist ein Standard-Whisky, aber es ist ein sehr guter Standard-Whisky. Ich habe schon gesagt, die Flasche kostet immerhin über 50 Euro. Also das ist kein Jim Beam, der da drin steckt. Das ist schon ein wirklich schöner Standard-Ram, der gut ist.
Das stimmt. Also für den Einstieg wirklich solide war unsere Wahl der Nummer 5 wirklich gut. Eigentlich kommen wir ja nicht an dem Adventskalender vorbei, ohne das Türchen vom Nikolaus aufgemacht zu haben, oder? Jetzt haben wir gerade schon so viel über den Nikolaus gesprochen. Ich würde dich mal bitten, das Türchen Nummer 6 aufzumachen.
Ja, dann lasse ich mich nicht zweimal bitten, ne? Da ist ja wahrscheinlich auch was zu trinken hinter.
Ich hoffe.
Ja, da ist was zu trinken hinter und zwar jetzt was Spezielles. Mm. Ich weiß nicht warum, aber es ist der 2022er Special Release von Talisker. Das 11 ist Jahre.
Abgefahren.
Wir waren vor ein paar Wochen erst beim Special Release 2025 Tasting, wo alle Diageo Special Releases vorgestellt und verkostet wurden. Und die haben hier in den 2025er Kalender den 2022er Special Release reingepackt. Sehr, sehr interessant.
Ja, krass. Den habe ich auch tatsächlich noch nie getrunken. Nein. Ich habe das Special Release von 23 getrunken, natürlich dieses Jahr von 25. Also wenn ich an die Special Releases von Diageo denke, denke ich zum einen an seltene Abfüllungen mit hohem Wert und zum anderen meistens auch an krasse, abgefahrene Fassfinishes. Aber beim diesjährigen Special Release Tasting hatten wir nur einen einzigen Whisky, der ein anderes Finish außer Ex-Bourbon gesehen hat. Das war, glaube ich, der Daiwane. Der war irgendwie krass gereift in abgefahrenen Fässern. Und ansonsten hatten wir nur Ex-Bourbon. Und ich wusste es nicht, ich habe es gerade nachgelesen, der hier auch nur Ex-Bourbon.
Richtig. Und der, den du gerade meinst, der hatte, der Daiwane, der hatte ein Mezcal-Finish.
Ja,
Mezcal war es. Wollte ich den schon fast aufmachen.
Ohne Witz.
Gerade noch
völlig aus der Rolle.
Gerade noch zurückgehalten. Wir haben noch ein paar vor uns, das wird nicht besser.
Ja, das stimmt.
Wollen den Leuten ja schon ein bisschen was davon erzählen, was hier drin ist.
Ja. Wenn wir die Reihenfolge jetzt festgelegt hätten, wie wir es sonst machen, nämlich so von geringem Alkoholgehalt zu viel, von günstig zu teuer, von häufig zu selten und vor allen Dingen von fruchtig zu rauchig, hätten wir auf keinen Fall ein Talisker als Whisky Nummer 2 ausgewählt.
Ja, wir stolpern jetzt ja einfach durch, ne? Die Farbe ist ein helles Gold. Das ist bei Talisker ja öfter so, wenn es nicht gerade ein Potpourri ist. Die ist jetzt, die ist unspektakulär, sagen wir es, wie es ist.
Ja, ist relativ strohig,
ja, helles Gold. Für 11 Jahre vergleichsweise hell, aber gerade bei rauchigen Whiskys ist das öfter so. Das ist der Talisker, das merkt man schon in der Nase.
Ja, ist ja nicht Isla, sondern Isle of Skye. Aber trotzdem hat es eben diesen rauen, schroffen, maritimen Charakter von der Gischt, die quasi an das Warehouse peitscht und drängt.
Schöner, elegant, rauchiger Charakter, der ist nicht so übertrieben rauchig. Ne? Also auch da ist von Artbeck und Lagavulin und Lafroig keine Spur. Das ist ein sehr eleganter Rauch, der ist nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach.
Oh, und was ich ja liebe an Talisker sind diese mehr salzigen, schroffen Gerüche und dieses maritime Aroma, wo du einfach direkt am Strand bist.
Ja, kommt für mich auch bei Talisker mit am meisten durch eigentlich.
Total. Hat so einen eigenen Charakter. Also Talisker würde ich, glaube ich, aus 10 Whiskys würde ich immer dir einen Talisker rausfinden.
Ja, genau so ein eigener Charakter wie du. Aber du hast keine 55,1 Volumenprozent.
Das ist richtig. Ich bin nicht in Fassstärke, ich bin in Trinkstärke. Oh, ist das schön. Da könnte ich echt lang dran riechen.
Ja.
Da gibt es dann auch nicht viel Shishi drumherum. Da gibt es keine Frucht, da gibt es keine Süße, sondern da gibt es Fass, da gibt es Salz, da gibt es dezenten Rauch. Herrlich.
Ja, genau das ist es auch. Rauch, Salz, ein bisschen Holz.
Mhm. Und die sonst sehr dominante Vanille in der Nase bei Ex-Bourbon-Reifungen, die wird tatsächlich hier vom Rauch verschluckt.
Aber wenn du dir das gleich Bild in den Kopf schiebst, dann mag da was sein, aber es ist so im Hintergrund, weil es ist halt wirklich ein rauchiger Whisky.
Ja, Slanche.
Slanche.
Schön. Schon kommt das Ex-Bourbon fast durch im Geschmack. Richtig schön. Eine echt angenehme Süße, karamellisierte Süße. Nicht so wie von raffiniertem Zucker, sondern eher vielleicht so von braunem Zucker. Das letzte Mal, dass ich einen reinen Ex-Bourbon, gereiften, rauchigen Whisky so süß fand, war der Lafroig Batch 13 Cask Strength.
Ja, er ist, man merkt schon das Lagerfeuer. Er ist gut rauchig,
ja,
ne, wie es sich für einen Talisker gehört. Behält seine maritime Note auch im Geschmack. Es wird für mich dann ein bisschen nussig-cremig. Ne?
Ja.
Entwickelt er sich ein bisschen hin. Ja. Also ich habe da so ein nussiges, mandeliges Aroma.
Nuss finde ich hervorragend. Ja, gehe ich voll mit. Ich habe mich so auf die Vanille versteift, dass ich die Nuss einfach ignoriert habe.
Ich finde, das passt super zum Kalender. Was Weihnachtliches bei, ne?
Ja.
So was Gewürznotenmäßiges. Ich versuche das gerade zu fassen. Das passt zum Vanille. So wie so eine Creme Brûlée, weißt du? Karamellisierte Vanillecreme. Ein bisschen Gewürzen.
Sehr coole Note. Also da hat sich jemand Gedanken gemacht, den in die 6 zu packen, dass man am Nikolaus so einen schönen Whisky hat.
Jetzt ist die Frage, ob sich da wirklich eine Gedanken gemacht hat oder einfach nur verdammt glückliches Händchen hat.
Ich meine gelesen zu haben, dass so zumindest an den Adventssonntagen immer was noch ein bisschen Cooleres da drin ist.
Mm.
Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, was der 6.12. für ein Tag ist.
Ja, Nikolaus, ne? Was für ein Tag ist die richtige Frage, ist wohl so.
Ist der Samstag. Das heißt, eigentlich hätten wir das Türchen 7 aufmachen müssen. Da wäre dann die Adventssonntagsüberraschung drin gewesen.
Ich verrate so viel, auch rauchig.
Ja, auch rauchig, aber schlank nochmal 7 Jahre älter als der 11-jährige Talisker jetzt. Junge, Junge. Also, das, sie scheinen sich treu geblieben zu sein.
Ja, am Sonntag wird es volljährig, da sind Schweinereien drin.
Junge, Junge. Aber in so einem Adventskalender 18-jährige Whiskys reinzubomben, das ist schon mal eine Nummer.
Und auch hier spoil ich, da geht noch mehr in diesem Kalender.
Das ist richtig.
Da geht noch mehr als 18.
Und das nicht nur einmal.
So, wo haben wir denn jetzt, was suchen wir uns denn jetzt als nächstes raus, um reinzugucken, ob das was kann?
Ich würde mal vorschlagen, wir werden jetzt zweistellig und wir begeben uns ans Türchen Nummer 10.
Oh.
Die ist hier so bei mir unten links in der Ecke, die 10. Deswegen hat die mich so angestrahlt.
Ich weiß, was da drin ist. Gib's doch zu, du willst einfach nur voll werden.
Hast schon geblättert?
Klar. Ich habe doch hier mein Tustingbuch.
Es ist der Erin Quarter Cask.
The Booty.
Booty, so wie Hintern auf Englisch?
Ich glaube, wäre schön, aber ich glaube, es ist The Bothy. Der Booty hat 56,2 Volumenprozent.
Jo.
Junge. Es ist auch ein Island Malt. Isle of Arran, weil der heißt Arran. First Fill Bourbon und Quarter Cask aus amerikanischer Eiche. Ich nehme an, wenn die schreiben, so amerikanische Eiche, wird es wohl ein Virgin Oak sein.
Ja, denke ich auch.
Ja, und die Quarter Casks zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ klein sind im Vergleich und die bringen dann eben viel Holzoberfläche auf wenig Destillat und damit sehr viel Aroma da rein. Spannend. Virgin Oak Casks haben uns in der Vergangenheit schon oft verarscht.
Ja.
Die schmecken nämlich nach allem Möglichen und du hast die wildesten Assoziationen im Blind Tasting und sagst, das ist hier ein Süßwein, das ist ein Wein, das ist ein Sherry und zack, es war einfach nur Virgin Oak. Also einfach nur in Anführungszeichen. Ne? Ja. Sehr, sehr spannend.
Vor allen Dingen, manche von diesen Virgin Oaks, je nachdem mit welcher Eiche man arbeitet, geben auch unfassbar viel Farbe in sehr kurzer Zeit ab. Jetzt haben wir hier 10 Jahre Reifung gehabt, aber dafür ein erstaunlich helles Destillat. Ich mach mal auf. Verteile er. Der ist noch ein Tacken heller als gerade der Talisker. Der erinnert mich an den Weißwein von eurer Hochzeit.
Ich glaube, der war noch ein bisschen heller, aber das ist schon ein sehr heller Whisky.
Krass.
Sehr helles Gold.
Sehr spannend.
Das ist aber eine ganz feine Rauchnote. Hast du die auch?
Kaum. Also im Vergleich zum Talisker geht es fast schon unter.
Oh, aber schön. Mit so ein bisschen Honig, mit so ein bisschen Süße. Und Holz.
Ja.
Das hast du hier oft. Virgin Oak, Sägerei, ne, wie wenn du durch so eine, durch die Holzabteilung im Baumarkt läufst.
Ja.
Das ist immer ganz geil.
Ich bin vor sehr kurzer Zeit durch den Tastingraum von der Nine Springs Distillerie gelaufen und dieser Tastingraum wird dafür, wie schön er ist, viel zu selten benutzt und der ist relativ neu und ich weiß nicht, wird vielleicht zweimal im Jahr wirklich dann für Tastings benutzt und der roch so nach frischem Holz. So ähnlich wie dieser Whisky.
Ja, das ist wirklich interessant. Holz, Vanille, Honig und so eine ganz feine rauchige Note.
Verfliegt, ne? Ja, die verfliegt. Den hätte ich sehr gerne vorm Talisker getrunken.
Spannend. Jetzt habe ich noch so ein bisschen Frucht, Apfel. Ah, der gefällt mir im Geruch sehr gut.
Ja, dann. Ist auch tatsächlich mit unterschätzt. Es gibt ja relativ wenige Whiskys von Arran. Die haben eine sehr kleine Core Range und bringen jetzt nicht alle 2 Monate irgendeinen Single Cask raus. Und ich finde, Arran ist wirklich unterschätzt. Schöne Destillerie, schöne Insel. Ich war noch nie da, aber das stünde auch so auf meiner Bucketlist, wo ich mal sein möchte.
Ja, hier der Booty, der ist auch eher ein Einsteiger-Destiller von Arran.
Okay.
Ja, knapp 40 Euro, so 39,90, 38,90 in dem Dreh.
Für Fassstärke so wenig Geld, weil Alkohol kostet.
Und danach riecht er gar nicht, ne?
Nee.
Danach riecht er gar nicht. Also für einen Quarter Cask mit 56,2% und dem olfaktorischen Wert, den er hier gerade an den Tag legt, ist schon nicht schlecht.
Erstmal Prost.
Slanche.
Slanche. Ich habe wieder weihnachtliche Töne auf der Zunge. Das ist richtig schön zimtig.
Boah, der gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir richtig gut. Mit der Fassstärke. Die Fassstärke bringt auch nochmal richtig viel raus. Ne? Der macht diesen 40-Euro-Whisky richtig komplex.
Ich glaube, wenn der nur 40% gehabt hätte oder vielleicht auch 46, dann wäre richtig viel verloren gegangen. Richtig viel.
Eine geile, frische, spritzige Frucht hat er mit dabei.
Ja, aber diese Kombi aus frischer Spritzigkeit, Fruchtigkeit und dann dieser würzigen, zimtig Pfeffrigkeit.
Ja.
Normal hast du
ja, der ist aber auch komplex.
Ja, ist er.
Ne, das geht alles so ein bisschen ineinander über. Also du machst da wieder so eine kleine Geschmacksreise mit dem Destillat. Ey, ich hätte den, wenn ich den blind getrunken hätte, hätte ich den das richtig hochwertig eingeschätzt.
Den hätte ich auch wo ganz anders hingepackt. Also den hätte ich, glaube ich, nicht auf die Isle of Arran gepackt. Insel Whisky, okay, aber ich glaube, den hätte ich irgendwo aufs Festland gepackt. In eine Destillerie, die ab und zu mal ein bisschen experimentiert mit getorftem Malz.
Vom Geschmack aber aber auch gar nicht mehr rauchig, ne? Merke ich nichts mehr von.
Also die Rauchnote weicht komplett der Würzigkeit.
Ja. Also zurück zum Kalender. Es ist der Premium. So, wie gesagt, knallhart ehrlich. Die drei Destillate haben alle gut geschmeckt. Der Special Release 2022 ist schon was Besonderes. Haben wir gar nicht gesagt, aber die Special Releases kosten mit wenigen Ausnahmen eigentlich auch alle über 100 Euro die Flasche.
Ja, auch gerne mal 400 Euro die Flasche.
Ja, das ist was ganz Besonderes und auch sehr Limitiertes. Der Dalmot 12 und auch der Aaron sind jetzt schon eher Standards und Einsteiger. Allerdings muss man da sagen, hochwertige Einsteiger. Ne? Also hier bitte kein, das ist kein Tam de Voulo oder Glenmorey, sondern das sind schon hochwertige Einsteiger, die sehr, sehr gut sind, wie man hier auch merkt, gut ausgewählt. Das sind Fassstärken.
Ja.
Man merkt, das zielt jetzt nicht auf den, der nie Whisky trinkt oder sagt, boah, Whisky trinken wäre mal cool, weil wenn das so ist, dann steckst du keine Whiskys mit über 50% rein, weil die sind schon schwierig, wenn du es nicht gewohnt bist.
Ja, ja, total. Da musst du schon einen erfahrenen Gaumen haben, sonst verschreckst du viele. Die Leute fangen an zu husten und zu keuchen, wenn sie auf einmal so 60%ige Whiskys dann trinken. Das ist ja wirklich viel Alkohol.
Ja, ist es. Deswegen sage ich ja. Deine Absicht ist klar. Da kommen ja auch noch ein paar, ne? Mal gucken, was da so drin steckt.
Das ist richtig.
Aber also, um das kurz zu machen, tatsächlich den Dalmor und den Aaron, den würde ich jetzt nicht ins Premium-Segment packen. Die sind gut, die sind toll. Die sind für mich aber nicht im Premium-Segment der Special Release schon. Gucken wir mal, was dann noch so auf die Liste kommt.
Vielleicht taucht ja noch ein Special Release auf oder irgendwas, was noch älter ist als der 18-Jährige in Türchen Nummer 7, den wir gar nicht erst hier verkosten.
Mach mich nicht verrückt. Ich suche mir mal das hier aus.
Ah.
17. Dann geben wir ein bisschen, mal einen kleinen Sprung.
Ja.
So, was haben wir da? Das ist interessant. Das ist sehr interessant. In Tullibardin, Sautern-Finish, 2,25.
Mein Lieblingsfinish.
Ein Sautern-Finish. Das ist ein schöner, heller Süßwein. Das ist immer ganz, ganz spannend. Habe ich auch ganz tolle hier. Haben wir schon ganz tolle getrunken. Sautern ist ein ganz tolles Finish. Ein Whisky mit diesmal wieder nur 43%.
Okay.
Muss ich enttäuschen. Muss doch noch zwei mehr trinken. Ja, spannend. Tullibardin.
Ich habe lange, lange, lange keine Tullibardin-Whiskys mehr getrunken. Wir haben auch noch gar keine Folge über Tullibardin. Baden, oder?
Nee, ich hab auch ehrlich keinen zu Hause.
Ich habe drei ich Stück keinen. Zu Hause, alle zu.
Ich besitze keinen.
Dann,
noch nicht.
Dann müssen wir aufrüsten. Wir hatten diese Woche einen Dialog, den hätte ich auch gerne sehr, sehr gerne vor dem Mikro geführt, der da hieß, fuck, eigentlich haben wir beide so viele Whiskys zu Hause, dass wir es bis zu unserem Lebensende nicht schaffen, sie zu trinken.
Ja doch, das geht noch, aber wenn es jetzt noch mehr werden und es sieht einfach danach aus, weil wir haben ja gerade wieder zusammen unser nächstes Angebot durchgestöbert, was wir bestellen werden, da kommen wieder neue Whiskys ins Haus. Es sind halt über 200 pro Haushalt und also ich habe einfach mal die Rechnung angestellt. Man mag das kaum glauben, aber es gibt Wochen, da trinke ich gar keinen Whisky.
Ja.
Und wenn ich einfach 50 Jahre lang 4 Flaschen Whisky leer mache pro Jahr, dann habe ich immer noch Whisky im Schrank.
Ja.
Und da denke ich mir, okay, also ich mache jetzt nicht jeden Monat eine Flasche leer und ehrlicherweise auch nicht alle 2 Monate. Eigentlich reicht das jetzt. Wenn ich regelmäßig mal einen Whisky trinke, dann komme ich damit jetzt tatsächlich bis an mein Lebensende.
Ja.
Sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass ich 100 werde.
Nee.
Also ich habe jetzt einfach grob kalkuliert, dass irgendwo mit Ende 80 dann die Leber auch sagt, jetzt hast du wirklich überzogen, hast du das Maß überspannt.
Vor allen Dingen arbeitet das ja gegeneinander. Das heißt, entweder musst du noch viel älter werden oder du musst mehr trinken. Aber wenn du mehr trinkst, wirst du unwahrscheinlich viel älter.
Also es ist ein Teufelskreis. Das ist ein verhexter Teufelskreis.
Damit wir diese Kalkulation schnell vergessen, nehmen wir den nächsten Whisky.
Es wird sehr philosophisch. Jetzt geht es schon ums Lebensende in diesem Podcast.
Die Philosophen sind die so philosophen.
Ich schlage vor, für nächstes Jahr machen wir eine Folge mit Richard David Precht zusammen.
Trinkt der Whisky?
Aber der soll bitte Lanz zu Hause lassen. Das wär nett. Also ich habe nichts gegen Lanz, ne? Aber das wird dann anstrengend mit den zwei auf der Couch unten. Das wird ganz anstrengend, glaube ich.
Das glaube ich auch.
Vor allen Dingen sind wir da irgendwann betrunken und die unterhalten sich. Das ist auch nicht so ein Zweck der Sache.
Ja, die müssen schon mitziehen.
Wir fragen die mal. Oder sie hören zu. Also vielleicht lieben die Whisky und sind voll die Fans.
Das kann sein.
Markus, Richard, meldet euch bei uns. Wir sind offen dafür. Ja, wenn sich da jetzt einer meldet,
dann drehe ich echt hohl.
Unsere Tür steht euch offen. Wir machen keinen Rückzieher, auf gar keinen Fall. Wir kommen aber auch gerne zu euch.
Ja.
Ich glaube, die Technik da ist ein bisschen professioneller als das rote Mikro hier.
Ja, das stimmt.
Im Arbeitszimmer neben der Palme.
Könnte durchaus sein.
Könnte eng werden hier, aber das kriegen wir hin.
Ja.
Herr schon, Sebastian Püttmann und Philipp Kaminski hier beherbergt.
Ja, Also dann kriegen wir das auch hin. Er ist wieder hell.
Ja, der ist wieder hell, etwas dunkler als gerade eben, aber nur marginal.
Auf Talisker-Niveau.
Der riecht wundervoll. Der riecht wundervoll. Ich muss was vorwegnehmen.
Das riecht.
Ein richtig satter Apfel, was Exotisches, eine exotische Frucht, wieder eine Ananas. Hatten wir auch neulich erst, die Ananas im Glas.
Mhm. Das ist der Grund, weswegen ich so Tern-Finishes so liebe.
So ein Pfirsich ist da, ne?
Viel Süße, viel Fruchtigkeit. Und beim Sauternes fehlt auch diese saure Komponente, die man sonst bei Weißweinen hat.
Geil. Der riecht richtig gut.
Tullabaden ist ja noch gar nicht so alt. Also wir hatten jetzt ja schon sehr alte Destillerien dabei, mit Talisker, mit Dalmore. Tullabaden ist verhältnismäßig jung und Mitte der 90er gegründet.
Mhm.
Entschuldigung, Mitte der 1900er Jahre, also Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja, Nachkriegsdestillerie.
Tatsächlich, eine Nachkriegsdestillerie. Ja. Haben wir selten.
Ja.
Ich hätte blind gesagt, dass es mehr als 12 Monate Finish waren.
Jetzt werde ich ja verrückt. Okay. Ich weiß jetzt, was dieser Whisky im Original kostet.
Ja.
Du auch?
Nein.
Cool. Wir trinken den jetzt und dann überlegen wir mal und dann sagst du mir, was du denkst.
Bin ich sehr gespannt.
Ja, okay. Das finde ich auch spannend.
Slanche.
Ganz milder Tropfen.
Sehr mild, ultra mild. Die überschwängliche Fruchtigkeit und Süße geht ein bisschen verloren. Nehme ich aber auch tatsächlich so in den Bereich Alkoholstärke mit. Das heißt, der hat in Anführungszeichen nur 43%. Ist ja auch eine ungewöhnliche Trinkstärke. Entweder 40 oder 46. 43 findet man selten. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht so überschwänglich fruchtig am Gaumen wie gerade in der Nase.
Der verliert. In der Nase ist der sehr, sehr, sehr gehaltvoll und macht echt Bock. Der schmeckt auch immer noch gut. Aber er schmeckt, wie er riecht, gut, aber er verliert viel von der Fülle und vom Gehalt.
Ja, tatsächlich. In der Nase hätte ich gesagt, das ist ein 90-100 Euro Whisky. Mhm. Und jetzt am Gaumen würde ich das tatsächlich halbieren und sagen, der liegt so um die 50, knapp unter 50 Euro, hätte ich gesagt.
Das ist schon ein guter Tipp, aber tatsächlich ist er bei 30 Euro.
Was?
Das ist krass,
das ist doch kein 30 Euro.
Das ist krass.
Nein.
Ja, tatsächlich.
Boah.
30, je nachdem, ne? Du kriegst dann auch für 35, aber... Je nach Shop schwankt er zwischen 30 und 35 Euro für die Flasche.
Das ist
eine Ansage. Also, mit Sauternes-Finish, ne?
Ey, ohne Witz, das ist ja der perfekte Adventskalender-Whisky. Wenn du ein preiswertes Destillat hast, was aber so gut mundet, das ist ja ein Traum für jeden Adventskalender.
Ja, und jetzt hebe ich aber den mahnenden Zeigefinger.
Jetzt.
Es ist aber ein Premium-Adventskalender.
Okay, ja, ja.
Ne, für 140 Euro. Der schmeckt gut, aber der verliert ein bisschen Gehalt von der Nase an den Gaumen. Also, den hätte ich vielleicht eher in die Kategorie drunter gepackt, in den etwas günstigeren Adventskalender. Da geht doch was.
Er schwindelt. Ich hätte den locker auf 50 Euro. Für den Dalmor hätte ich den auf 50 geschätzt.
Aber der ist lecker. Der gefällt mir auch gut.
Tullabaden.
Tullabaden.
Warum 225? Das ist die Fassgröße. Das heißt, wir sind hier bei 225 Liter Fässern.
Guck an.
Das ist ja eher in der schottischen Whisky-Industrie eine ungewöhnliche Fassgröße. Normal hast du dann so, ich sag mal, die 250 Liter Fässer, die klassischen Hogsheads. Oder eben die Quarter Casks, die Hälfte davon, die 125er. Aber so 225 Liter Fässer ist ungewöhnlich.
Ja. Die waren vorher in First Fill Bourbon Barrels. Das ist auch ganz interessant. Eine First Fill ist immer eine gute Sache, weil viel Aroma mitkommt. Man weiß aber nicht, wie lange. Das ist ein Non-Age Statement. Wir wissen aber, dass er 12 Monate im Sauternes-Fass gelegen hat.
Ja.
Das ist auch ganz, ganz cool.
Ist der erste Non-Age Statement heute, oder? Mussten wir bis zum 17.12. vorpreschen, um den ersten Whisky ohne Altersangabe zu kriegen?
Nee.
Der Aaron war ein 10er, oder? Bin ich blöd?
Ich glaube, du bist blöd.
Das tut dir nichts zur Sache.
Ja gut, ich meine, ich habe die Diskussion noch nicht angefangen.
Nee, du hast aber recht.
Das ist in der Regel der Fall.
Scheiße. Ich habe einen eleganten Vorschlag.
Mach da mal ein Türchen auf.
Ja, ich habe einen eleganten Vorschlag. Komm. Wir werden jetzt einfach ein bisschen nochmal einen Satz nach vorne machen und dann die Whiskys vom 21. bis zum 24. Dezember in einer Tour durchprobieren.
Ja, wir gehen ja auch rasant auf Weihnachten zu.
Ja, eben. Das
muss
ist
man
dann,
ja so sagen.
Dann haben wir den Weihnachtswhisky, dann haben wir den Whisky vom 4. Advent. Also ich fände es schön, wenn wir jetzt vom 21. bis zum 24. einfach alles aufreißen.
Ja, Deal? Dann mach das doch mal.
Gut. Na, wer versteckt sich denn da? Oh, shit. Jetzt wird's witzig. Ein Glenfarclas. 25 Jahre.
Junge. Okay, jetzt sind wir im Premium-Segment, ne? Da habe ich dann, da sage ich nichts gegen. Da sind wir Premium. Was ich immer nicht verstehe, das ist auch so ein Glenfarclas Ding. Er hat 43% für einen 25 Jahre alten Whisky.
Oh, da habe ich gar nicht drauf
geguckt. Kann man machen, muss man jetzt nicht, aber das macht Glenfarclas halt ganz oft.
Erinnerst
richtig dich, geiler ja. Whisky, aber dann halt auf 43% runter verdünnt, ne?
Erinnerst du dich an unsere Glenfarclas-Folge?
Ja, natürlich.
Und wir hatten, wie viel? 4 Whiskys?
Mhm.
Und 3 von den 4 Whiskys waren genau auf den 40%.
Mhm.
Und dann hatten wir noch den 105er, das war dann ein fassstark Whisky, aber das waren dann nicht irgendwie 59,7, sondern das waren genau 60. Also die sind, glaube ich, schon sehr genau, was ihre Prozente angeht. Ich glaube, ich habe erstens noch nie einen 25-jährigen Whisky mit nur 43% getrunken. Und zweitens auch der Glenfarclas 40, der war auch nicht in Fassstärke.
Mm.
Das ist krass.
Mm.
Mal gucken, was der so kann.
Immer nett ist ja, wenn du es verdünnst, kriegst du mehr raus.
Jo.
Kannst mehr Menschen teilhaben lassen.
Wir haben doch schon so viel geteilt heute und von St. Martin und dem Nikolaus gesprochen. Rechnen wir Glenfarclas einfach an, dass sie mehr Spirit mit mehr Menschen teilen wollen.
Farbe ist geil.
Das ist die dunkelste Farbe des heutigen Tages.
Die ist schon weniger bernsteinig, mehr bräunlich. Die ist super interessant, aber nach 25 Jahren verdünnen hin oder her ist natürlich auch einiges. Nicht nur an Aroma, sondern auch an Farbe aus dem Fass rausgezogen.
Das heißt eigentlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass hier kühl verdreht wurde. Weil ansonsten ist bei kalt...
Ist er aber nicht.
Ist er nicht?
Ist er nicht.
Okay.
Er ist nicht kühlfiltriert.
Beruhigt mich.
Und Vollreifung. Ausschließlich Oloroso.
Oh, das ist ja wieder was Glenfarclas auszeichnet, das
die,
Fassmanagement.
Die Fässer, also das ist bei Glenfarclas wirklich, man kann sich gerne unsere Folge nochmal anhören. Also von dem, was wir schon getrunken haben, es gibt auch schon eine Talisker-Folge und es gibt unsere unsere Glenfarclas-Folge. Hört gerne mal rein.
Ja.
Das Fassmanagement ist wirklich über die Maßen gut.
Ist es, weil in Händen von John und George seit nunmehr, ich sag mal, 300 Jahren gefühlt, ist es immer noch in Familienbesitz. Immer noch in Familienbesitz und die haben ihre Fässer von damals immer noch und deswegen können die so viele hochklassige alte Whiskys rausbringen, weil die einfach, ich sag mal, den Keller voll haben.
Ja, und die haben einfach eine super geile Fassauswahl, um die Sachen zu finishen oder eben reifen zu lassen. Das ist barbarisch gut.
Und der riecht unverschämt.
Boah, das ist der beste Geruch bis heute.
Ja, ich habe lange nicht mehr an so einem guten Whisky gerochen.
Boah. Eine leicht, also Sherry, du riechst sofort den Sherry raus, aber weißt du, was ich da noch habe? Kaffee.
Kaffee?
Mhm.
Also wenn ich jetzt an den ersten Kaffee des Morgens, so schlechtes Wetter, du bist gestresst und trinkst deinen ersten Kaffee, ja, bin dabei.
Ja, ich, das wäre ein guter Ersatz für so einen ersten Kaffee morgens. 25 Jahre Glenfarclas.
Aber ich glaube, mit meinem Kaffeebudget käme ich dann nicht mehr hin.
Nein, kennst du wirklich nicht. Das ist nämlich Oberpremium. Das finde ich tatsächlich schon für den Kalender. Respekt, my spirits. 200 € Flasche. Also du findest ihn auch für 180, 190, aber eher selten. Du findest ihn genauso für 230, 240. Ich sag mal so im Schnitt, das ist eine 200 € Flasche Whisky.
Aber das ist ja das Coole an solchen Sammelsorien an Whiskys, weil du hast hier nur mal 24 Türchen, die du befüllen musst. Und dann hast du auch dann den Tullabarden mit dabei, der in Anführungszeichen nur 30 € kostet, dann haust du einfach mal so einen 200 € Whisky mit da rein. Und glaub mir, die Special Releases, die hier drin sind, werden nicht günstiger gewesen
ja.
sein.
Und jetzt muss man ja sagen, dieser Whiskast, der macht ja auch Tastings ganz gerne, so wie jetzt sehr zeitnah.
Stimmt.
Aufnahmezeitpunkt nächste Woche wieder. Ja. Und ein bisschen Flaschenversand auch, also Sampleversand. Und daher kenne ich die Kalkulation ganz gut, weil ich sie für uns auch mache. Und es ist einfach so, du hast 24 Whiskys. Du musst nun mal Kosten decken für Verpackung, für Versand. Diese scheiß Häuschen, die kosten ein Schweinegeld, wenn du dir die bedrucken lässt.
Das ist richtig.
Du musst einen haben, der das ganze Ding zusammenbastelt und diese Fläschchen, wenn sie fertig sind, hereinschiebt und das Ganze verpackt und versendet. Das heißt, du hast Personal dahinter, du hast die Logistik dahinter und die Räumlichkeiten dafür. Und dann musst du ja vielleicht auch noch irgendwie eine Mark 50 pro Kalender verdienen.
Wenn nicht.
Ich kann auch verstehen, dass du einen Premium-Kalender nicht nur mit über 100 € Flaschen füllst, beziehungsweise wenn du das machst, kostet der Kalender halt nicht 140 €, sondern 250.
Ja.
Kann ich verstehen.
Ja.
Aber trotzdem wollen wir ja sagen, wie viel kriegen wir denn für unser Geld hier raus? Und ich muss sagen, das, was wir jetzt hier haben, ist schon, hätte ich in dem Kalender nicht erwartet.
Das ist schon geil. Ist tatsächlich auch der älteste Vertreter am heutigen Abend. Das heißt, Türchen Nummer 21 für diejenigen, die auch diesen Kalender haben oder von uns zugeschickt bekommen. Das ist der älteste Vertreter.
You lucky bastard.
Ja. Prost.
Slantje. Großartig. nahezu großartig. 25 Jahre alt, scheiß auf die 43%, der schmeckt einfach fantastisch. Was ich hier sofort erkenne, ist die für wirklich alte Whiskys typische, anfängliche, wachsige Note. Die schmecken dann wachsig irgendwann. Das ist sehr angenehm. Die machen sie sehr mild wie Bienenwachs, ist das. Ich hatte auf der Whisky Live das Vergnügen mit Pierre Gruff zusammen.
Stimmt, ja.
Einen 41 Jahre alten Craig Galerie zu trinken. Der hatte so eine bienenwachsige Note. Und das haben die alten Whiskys an sich. Und das fängt hier so bei 25 Jahren gerade an und entwickelt sich dann noch weiter. Und das bringt er im Geschmack schon mit, diese wachsige Note.
Richtig geil. Also auf diese Tasting-Note wäre ich nie gekommen, aber du hast vollkommen recht. So Honig ist ja eine gängige Geschmacksnotiz, aber dann Wachs, Bienenwachs, ist was Besonderes, ist was anderes. Und du musst dir ja vorstellen, wie Wachs sich verhält, wenn es heiß ist. Und diese, ja, Samtheit und eingewachstes Etikett oder ein Siegel, das hat irgendwie immer was Edles und es ist auch so richtig schön samtig und soft.
Vom Geschmack her auch cremig
ist es wirklich. Cremig, ja, danke.
Der Kaffee aus der Nase bleibt im Geschmack ein bisschen. Viel Sherry, aber das 25 Jahre Vollreifung, natürlich ist da viel Sherry drin, aber es ist keine übertriebene Sherry-Note und das musst du erstmal hinkriegen. Das ist ein gutes Fass, das ist ein gutes Management. 25 Jahre Vollreifung, der schmeckt nicht über die Maßen nach Sherry. Geil, ne?
Ja, was ich an Glenn Farkless persönlich schätze, ist das ganz schlichte Flaschendesign. Klar, es ist auch mal cool, irgendwie eine bunte Flasche mit abgefahrener Form im Schrank zu haben, aber gefühlt ist Glenn Farkless seit 70 Jahren nicht von ihrer Flaschenform abgewichen, haben immer diese leicht vergilbten, umrandeten Etiketten und ähnlich wie bei Lagavulin ist das eine Sache, was ich wirklich schätze, einfach mal Schlichtheit. Nicht Party auf dem Etikett, sondern Schlichtheit.
Genau.
Da steht einfach in Rot eine Jahreszahl, entweder diese Year Statement Whiskys, so 1987 oder so, oder dann einfach mal eine fette 25.
Ich finde es auch nicht so cool, wenn die Flaschen so oft mega modern gemacht sind. Es gibt so ein paar Farbkombis, das finde ich cool für Sonderabfüllung, mit so knalligen Farben und irgendwelchen coolen Motiven drauf. Das machen ja auch viele traditionelle Distillerien für Sonderabfüllung. Aber dann im Standard eine, also ich mag das dann wirklich oldschool. Für mich ist Whisky auch immer noch ein sehr elegantes Getränk, ja, mit viel, viel Geschichte und sehr viel Historie dahinter und sehr traditionell. Deswegen mag ich das, wenn die Flaschen auch wirklich so urig daherkommen.
Na gut, und jetzt bei einem 25-jährigen Whisky werden wir safe im letzten Jahrtausend sein. So viel zur Geschichte.
So, jetzt bin ich dran. Wir haben gesagt, wir machen die nächsten Türchen auf. Das heißt, nach der 21 kommt, warte, ich minus.
Reichen durch, die Finger zum Zählen?
Warte, durch 3. 22.
Richtig.
Siehst du, 5 Jahre Studium haben sich doch gelohnt. Nach der 21 kommt die 22. Jetzt müssen wir nur finden hier. So, was ist die 22? Deutlich jünger, aber auch eine sehr, sehr coole Distillerie, über die wir auch nicht gisprochen haben. Wir haben noch so viel vor.
Ja, Mann.
Ben Romack.
Oh.
15 Jahre.
Schön. Ben Romack hat einen Platz in meinem Herzen. Ich habe bisher wenige Ben Romachs verkostet. Das werden unter 10 sein, aber ich habe bisher noch nie ein schlechtes Destillat von denen verkostet. Mhm. Die machen auch ab und zu was Abgefahrenes. Dann haben die dann so irgendwie so sehr holzige Sondereditionen, wo dann kein süßes Finish dabei ist, sondern nur abgefahrene Hölzer. Da passiert schon viel Gutes. Ich oute mich als versteckter Fan.
Okay. Der 15er, den wir hier haben, ist in First Fill Bourbon Fässern gereift und hat dann eine Sherry-Fassreifung bekommen, ist leicht getorft, aber nur mit 12 ppm angegeben. Das heißt, es ist wirklich ein sehr feiner Rauch, weil der ppm-Wert von 12 ppm ist nicht viel. Das ist nicht viel. Naturbelassen, ja, abgefüllt, nicht gefiltert, nicht gerührt, nicht geschüttelt, nicht, ja, gefärbt. Er ist so, wie er ist. 43%. Ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Die Ben Romack ist berühmt dafür, dass sie nicht nur Festland-Whisky machen, der nach Sherry und Frucht schmeckt, sondern trotz der Region, die eben nicht Isla oder eine der Inseln ist, dass sie regelmäßig mit Rauch experimentieren. So, ein 15-Jähriger am 22. Dezember.
Das hättest du nicht sagen sollen.
Schweig.
Mach das nicht. So, jetzt ist er im Glas und er sieht gut aus. Dunkles Gold.
Schön.
Fast ein Bernsteineinschlag, aber so weit ist er noch nicht. Aber es ist ein schönes, dunkles Gold.
Ja.
Für 15 Jahre eine coole, schöne Farbe.
Er sieht nicht 10 Jahre jünger aus als der Glenn Farkless gerade, sondern er sieht, ja, maximal 3 Jahre jünger aus, auch wenn wir eben wissen, dass da, ja, in Anführungszeichen nur 15 Jahre drin sind.
Sind wir wieder bei Preis-Leistung. Für den Premium-Kalender für 140 Euro ist genau das, was wir jetzt hier haben, so das, was ich erwartet hätte. Es ist in der Core Range. Es ist aber nicht der Start der Core Range.
Nein.
Die fängt bei 10 Jahre an. Ja. Das ist so der Einsteiger. Das ist aber nicht. Das ist der 15-Jährige. Hier bist du so zwischen 65 und 70 Euro die Flasche.
Okay.
Das ist ein sehr, sehr schönes Destillat. Und das ist genau das, was ich in diesem Kalender vermutet hätte. Und das ist auch der Grund, Preis-Leistung, warum ich vorhin gesagt habe, ja, bei so einem Aaron Quarter Cask oder auch bei so einem Tullibardien, das sind, die schmecken echt gut, die kann man mal gut trinken. Da hätte ich aber fast gesagt, das würde ich vielleicht von der Preiskategorie ein bisschen weiter unten sortieren. Dann kam plötzlich ein 25 Jahre alter Glenfarclas, den ich niemals in diesem Kalender erwartet hätte. Mhm. Und jetzt kommt halt das Destillat, das ich erwartet hätte. Und am Ende, wenn du es mal im Schnitt rechnest, na klar, du kannst natürlich, wenn du ein paar günstigere Whiskys mit reinschiebst, dir auch erlauben, ein paar richtig fette Bretter reinzubringen. Das könntest du sonst nicht. Wenn jetzt das nicht wäre, dann hätte ich es ein bisschen blöd gefunden. Aber so finde ich geil. Du machst dir ein bisschen Raum für geile Whiskys, ja, indem du so ein paar sehr, sehr gut ausgewählte Standard-Whiskys reinbringst. Der Tullibardien war toll und auch der Dalmore war toll.
Na klar.
Und auch der Aaron war toll. Ne? Von daher, ja, das sind wirklich solide Whiskys. Kann man sehr gut machen.
Finde ich auch. Es ist schon witzig. Wie gesagt, ich habe so unter 10 verschiedene Ben Romachs getrunken. Einige aus der Core Range. Unter anderem den 10er, den 21-Jährigen. Den 15er hatte ich noch nie im Glase. Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir zwei zusammen den High Enzym Ben Romach bei Scotia Spirit getrunken haben.
Yep.
Der war ja völlig abgefahren. Der hatte kein Age-Statement, sondern da war einfach nur während des, ja, ich sag mal, Brauprozesses des Bieres wurden andere Enzyme hinzugefügt oder viele Enzyme hinzugefügt, um halt da die Gärung zu beeinflussen. Und der war wirklich abstrus.
Ben Romach ist Gordon McPhail.
Ach, ernsthaft? Das ist nicht dein Ernst.
Operated by.
Verrückt. Ben Romach operated by Gordon McPhail, ja, oder Gordon McPhail?
Nee, genau so.
Operated bei Ben Romach.
Nee, wird von Gordon McPhail geführt. Und nicht zu viel drüber sagen, da kommen noch Folgen drüber. Man merkt den Rauch, aber schön dezent im Geruch.
Mhm.
Man merkt ein bisschen Sherry und ein bisschen Holz.
Also dieser Rauch ist ganz fein. Der ist so unterstützend. Der pusht den Sherry und die Süße. Der pusht das Holz. Das ist eher so ein Transportwaggon. Schade, dass der nur 43% hat. Den hätte ich mir mit 50 gewünscht.
Wenn, dann wird es erst schade im Geschmack. Und das finden wir raus.
Na, auch schon im Geruch. Weil da schiebt nicht so viel. Du riechst gar keinen Alkohol.
Deswegen, super, ja, mild. Deswegen sage ich, ich finde das nicht schlecht, wenn deine Nase mild ist. Du hast halt Rauch. Du hast ein bisschen Frucht vom Sherry. Merkst, dass es eine Sherryfrucht ist. Und du hast den Rauch.
Na dann, let's try.
Slange.
Ich muss leider sagen, dass sich mein Geruch bestätigt. Mit ein paar mehr Prozenten hätte ich den noch mehr gefeiert. Das ist ein super leckerer Whisky, aber tatsächlich etwas flacher auf der Brust. Ich hätte mir richtig Bums gewünscht bei dem Whisky.
Ich glaube, es hätte schon gereicht, wenn du ihm 46% gegeben hättest.
Ja, okay.
Das wäre eine gute Stärke gewesen. Ich gebe ja auch recht, ne? Die Beschreibung war gut. Der schmeckt super, der ist total lecker. Der ist mild, sehr harmonisch. Diese Noten, der Rauch unterstützt das sehr schön. Du hast den Sherry, den behältst du bei. Es wird ein bisschen fruchtiger. Du kriegst so eine leichte Fallobstnote rein.
Ja.
Das ist ganz lecker. Schmeckt gut. Cremig ist der. Sehr cremig. Ist cool, aber ja, es schiebt halt nicht.
Ja.
Und es fehlt ein bisschen an Komplexität. Und das ist der Alkoholgehalt.
Richtig.
Ich glaube, die hat er nämlich. Die kommt nur nicht raus, weil er nur 43% hat.
Das ist ein sehr schöner Tipp. Glaube ich genauso. Die Rauchigkeit in der Nase wandelt sich so ein bisschen in eine gewisse holzige Erdigkeit. Ganz hinten im Abgang. Der Abgang ist tatsächlich auch in Anführungszeichen nur mittellang und nicht extrem lang. Entweder hättest du mehr Rauchigkeit gebraucht, um einen noch längeren Abgang zu kreieren, oder eben ein höheres Volumenprozent.
Grundsätzlich ein guter Whisky.
Ja, toll. Wir sind jetzt bei wie vielen Whiskys? Nummer 6?
Ja.
Für den 6. Whisky des Abends, wo wir schon so viele geile Sachen verkostet haben. Ich hätte den auch, wenn ich die Reihenfolge festgelegt hätte vorher, an eine andere Position gepackt. Bei dem zum Beispiel, ganz am Anfang nach den Dalmore, da hätten wir wahrscheinlich sabbernd hier vor dem Mikro gesessen.
Ist ein guter Whisky. Ich würde mir den auch kaufen und hier zu Hause trinken. Das ist ein schöner Abends auf der Couch sitz Whisky, ganz in Ruhe, um runterzukommen. Also man darf das nicht verkennen. Es ist halt immer umso höher, umso mehr du probierst, umso höher werden deine Ansprüche. Das ist ein echt guter, solider Whisky, ne?
Ja, ist es. Natürlich, das dürfen wir echt nicht verkennen. Wie undankbar ist es bitte, nach einem Glenfarclas 25 getrunken zu werden? Ne?
Genau,
ich habe vielleicht gut. 5 Whiskys im Schrank, wo ich sage, die gehen noch über den Glenfarclas 25. Nicht vom Alter, sondern vom Geschmack. Aber das ist schon bitter. Der arme Ben Romach.
Nee, also das ist schon ein feines Destillat. Aber du denkst dir halt, schon wieder, warum 43%? Das ist auch wie beim 25er, so ein geiler Whisky. Aber hättest du ihm mal 43 oder 46 gegeben, was wäre dann da rausgekommen aus diesem Whisky?
Ich liebe halt Fassstärke. Ich liebe es.
Hättest du ihm 47 oder sogar 51 gegeben? Ich glaube, das hätte den explodieren lassen.
Ja, denke ich auch. Ich bin richtig gespannt, ob wir jetzt in den Türchen 23 und 24 nochmal höhere Prozentzahlen finden werden. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt kommt, was da passiert. Nee, ich gucke nicht nach. Ich mache auf und dann
sehen wir. Das meine ich aber nachgucken.
Ach so, ich dachte, ich sollte spitzen. Wie heißt das? Spicken. Spitzen. Ich sollte spicken. So, was haben wir denn hier? The Glenturret. Triplewood.
Ganz interessante Destillerie.
Tolle Destillerie, aber ich bin ein bisschen traurig. Wir sind wieder bei 43% Alkohol.
Die Prozente sind nicht unser Freund heute. Wir mögen das generell lieber hochprozentiger.
Ja.
Aber ganz viele Menschen mögen das nicht, ne? Also auch da musst du wieder sagen, ganz viele wollen das ja gar nicht, was wir so geil finden. Die sind ja froh, wenn das nur so 40, 43, maximal 46% hat.
Stimmt.
Weil die diese hochprozentigen Whiskys überhaupt nicht mögen, weil sie denen zu stark sind. Ich sag mal, sind sie zu stark, bist du zu schwach? Kann man sagen, muss man nicht. Ne? Aber
es ist auch immer
ich mag halt auch sehr fassstark lastige Whiskys echt gerne.
Ja, ich mag das auch wirklich gerne. Auch ab und zu mal über 60%. Einer meiner ältesten Freunde und Best Whisky Buddies, den kriegst du nicht mit Fassstärke. Das lehnt der pauschal ab, weil er sagt, das schmeckt ihm nicht.
Ja, wir sind halt auch zwei starke Typen.
Haha, sind wir.
Glenturret.
Eine der ältesten Destillerien überhaupt in Schottland. Also die sind uralt, die sind 1700 irgendwas. Ich hab's nicht auf dem Schirm.
63. 1763.
Das ist richtig, richtig alt und trotzdem kennt man unverhältnismäßig wenig Whisky von denen.
Ja, aber sie haben einen extrem guten Ruf.
Ja.
Das muss man ihnen wirklich lassen. Dieser Triplewood, wie das so oft ist mit Triplewood, hat in drei verschiedenen Hölzern gereift. In amerikanischen Bourbon, in europäischen und amerikanischen Sherry Casks. Also zwei verschiedene Sherryfässer, einmal Bourbonfässer und haben sich dadurch ganz schön viel Geschmack abgeholt. Natürlich auch, was heißt natürlich, der ist nicht gefärbt. Das ist auch ganz cool. Ist ein schönes Gold. Das ist wirklich mal ein schöner, Farbe. Tiefer Goldton. Ja. Er ist aber auch nicht kühlfiltriert.
Das ist richtig cool bei 43%. Oh mein Gott, was ist das für ein Brett in der Nase. Der riecht noch besser als der Glenfarclas 25. Und der hat nicht mal ein Age-Statement.
Holz.
Boah, das ist Whisky in Reinform.
Holz, Creme, irgendwas Cremiges ist da drin, was wie so ein öliges Holz. Ich überlege gerade, wenn du einen Holzofen ausbrennen lässt und da setzt sich so ein bisschen diese ganzen Dämpfe, die setzen sich so ein bisschen flüssig ab. Ne? Das riecht dann so cremig, holzig, lagerfeuermäßig.
Oh, ist das toll. Weißt du, wo ich diesen Geruch das letzte Mal richtig doll gerochen habe? Als wir bei Teeling vor Ort waren. Wir standen vor den riesigen Mesh-Tanz und die waren aus Douglasia. Das ist für mich dieser Douglasia-Holzgeruch.
Ja, und man merkt an den Ausführungen schon, dass es wirklich sehr holzlastig ist. Da kommt eine ganz leichte Frucht durch. Aber das ist einfach wie wenn du an einer Holzplanke riechst, ne?
Hammer, ja.
Krass.
Weißt du noch, als unsere Dachterrassen hier eingebaut worden sind von den Häusern?
Ja.
Das Holz, als das noch nicht angebracht war, sondern lag, um angebaut zu werden. So roch
das. Das ist aber nicht angebracht.
Nicht angebracht. Boah, was für ein Geruch. Ohne Schnicki-Schnacki, ohne süße Finishes, das ist Holz.
Also super, super holzig. Das ist wirklich, also eine ganz leichte Frucht kannst du erahnen, aber das Holz dominiert grandios.
Ja, schön. Slange.
Slange.
Junge, der holt mich ab. Ich habe mich gerade gefragt, warum ein Non-Age-Statement mit 43% an den Vorweihnachtsabend zu packen. Aber der gefällt mir richtig gut.
Hat so ein bisschen was von Pflaume und Zimt, ne?
Kann ich nicht widersprechen.
Pflaume und Zimt. Holz bleibt da, aber das finde ich richtig geil an dem Whisky. Der wechselt von dieser krassen Holznote eben in diese dunkle, fruchtige, würzige Note. Das Holz bleibt ein bisschen da, geht aber total in den Hintergrund. Und das ist so unterschiedlich einfach. Der Geruch, super holzig, wenig fruchtig. Der Geschmack, fruchtiger und weniger holzig. Cooler Wechsel, ich finde das sehr, sehr gut.
Wenn du Triple Cask liest, es ist jetzt ein Triple Wood, aber wenn du Triple Cask liest,
ja, das ist gleich in grün,
dann denke ich, ist schon ein kleiner Unterschied. Dann hätte ich so gedacht, so ja, Ex-Bourbon für den Start, dann Sherry, dann Sauternes, so ganz wild und komplex, weil das schmeckt so tiefgründig, das schmeckt so vielfältig und es sind ja in Anführungszeichen nur drei verschiedene Hölzer.
Mhm.
Keine verschiedenen Fässer, sondern verschiedene Hölzer. Wahnsinn, was das gerade auf meiner Zunge verursacht.
Ja, für so einen, ich will nicht sagen Einsteiger-Whisky, aber von der Glenturret ist es auch einer der Einsteiger, aber okay, wieder ein hochwertiger, wie bei Dalmore. 45, 50 Euro die Flasche. Mhm. Ist auch wirklich ein solider Einsteiger, muss man sagen. Der ist schon sehr, sehr voll, sehr, sehr erwachsen. Ne? Also Non-Age-Statement, das würde mich wirklich interessieren, wie lange die gelegen haben.
Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie raus über ein paar Insider, aber der schmeckt richtig toll. Also der schmeckt voll erwachsen und durch diesen Facettenreichtum holt er mich zu 100% ab.
Der schmeckt wirklich sehr gehaltvoll. Durch den etwas niedrigen Alkoholgehalt schiebt er jetzt im Geschmack auch nicht so an, aber der ist sehr mild und ölig und transportiert diese schönen cremigen Noten von Holz und für mich ist es Pflaume mit Zimt.
Den merke ich mir wirklich doll. Mhm. Auch die Flasche sieht großartig aus, ne?
Diese Glenturret-Flaschen sind super, super, super cool. Mit diesem viereckigen und nach oben aufgehenden, die meisten sind halt rund. Schon wenn du viereckige Flaschen machst, ist das Besondere.
Und von den nicht rauchigen Whiskys für mich heute der längste Abgang. Weil ich habe jetzt mit Absicht eine Minute lang nicht getrunken, sondern nur drauf rumgekaut und philosophiert und ich schmecke ihn immer noch.
Das war hart für dich, oder?
Ist es. Immer.
Immer noch. Ist es immer noch. Komm, trink mal schnell.
Ich mach ja schon.
Nee, es liegt nur daran, dass ich hibbelig bin, weil das war jetzt die 23, ne? Das heißt, ich darf jetzt die 24 aufmachen.
Das war die 23, okay. Du darfst die 24
aufmachen. Ich habe richtig Bock. Oh, es ist Heiligabend, Johann. Es ist Heiligabend, Geschenke. Schenkt ihr euch noch was, du und deine Frau?
Natürlich.
Ja?
Ja.
Wir haben ganz oft in den letzten Jahren tatsächlich gesagt, wir schenken uns nichts.
Nee, das kriege ich nicht hin.
Also so Kleinigkeiten gibt es dann immer, es sind halt wirklich Kleinigkeiten, ne? So Aufmerksamkeiten, ich denke an dich, aber tatsächlich haben wir immer gesagt, ey, gemeinsamer Haushalt, man muss sich irgendwie so viel Scheiß kaufen, wir schenken uns nichts.
Nee, also wir schenken uns sehr viel und sehr intensiv. An meinem letzten Geburtstag habe ich die Geschenke nicht bekommen, ohne vorher eine Challenge durchlaufen zu sein. Das heißt, ich musste mir meine Geschenke tatsächlich alle erquissen. Und Chrissy hat quasi ein Ganztagesquiz daraus gemacht mit verschiedenen Wissensaufgaben, mit anderen Dingen. Und ich musste das bewältigen, erfüllen und richtig machen. Ansonsten hätte sie die Geschenke unausgepackt zurückgeschickt.
Das ist sehr hart.
Aber das ist genau, also du kennst mich ja auch.
Das ist das, was du
ich
brauchst.
Bin, ja, ja. Ich bin immer so ein bisschen verspielt und mag dann so Challenges und Quizzes und Aufgaben. Und das allein das war, aber das waren 6 oder 7 Geschenke.
Wie so ein kleiner Labrador.
Ja, nur Labradors werden nicht grau, das ist bei mir anders. Ja, aber ansonsten hat die das da voll getroffen. Die und diese Schenkerei zu Geburtstagen, zu Weihnachten machen wir immer, immer.
Ja, so ein Labrador wird ja auch keine fast 40. Ansonsten wären die bestimmt auch grau. Wird ein Labrador 40? Nee, Labrador wird kein 40.
Nein, also in Hundejahren natürlich.
Ja, in Hundejahren.
Sonst
findest du in echten Jahren. Ach, es gibt nur echte Jahre, das sind Menschenjahre.
In echten Jahren eigentlich so 15 Jahre das Maximum.
Ja, wenn du gut, ganz mit 15 war ich auch nicht grau.
20, ja.
Siehst du schon, zack, quod erat demonstrandum.
Was hast du denn gerade aus dem Türchen gezogen?
Geiles Zeug.
Ja.
Fetter Kern.
Ein fetter Kern.
Fetter Kern, 22 Jahre. Ich bin ganz, ganz großer Fetter Kern-Freund. Habe ich schon ein paar Mal getrunken. Super, super, super lecker. Ich habe einen da, der ist allerdings unabhängig abgefüllt.
Ja.
Fetter Kern schmeckt mir. Ich habe noch nie einen schlechten Fetter Kern getrunken.
Ja.
Ich weiß nicht warum. Ich habe das irgendwie immer mit irischem Whisky assoziiert, aber es ist ein Highland Single Malt.
Das ging mir auch so.
Ich weiß nicht warum. Stand der vielleicht in Irland, als wir in Dublin waren, überall rum? Ich glaube ja, weil das, irgendwie assoziiere ich oder habe ich das immer mit Irland assoziiert. Es ist ein Highland Single Malt, 22 Jahre in diesem Fall gereift. Fetterkern ist auch eine alte, traditionelle Destillerie, über 200 Jahre mittlerweile. Und wir haben hier ausschließlich First Fill Bourbonfässer.
Schon wieder. Das heißt, der Heiligabend-Whisky ist kein abgefahrenes Tequila-Finish oder so, sondern wir sind jetzt hier bei einem Ex-Bourbonfass.
Aber es ist ein Fetterkern. Und wir haben 47%. Das ist eine schöne Stärke.
Ja.
Da gehe ich, da bin ich echt, das ist solide. 47, kannst du mitarbeiten.
Übrigens einer meiner Lieblingsnamen. Fetterkern ist einfach so ein witziger Name für ein Whisky. So, dann pack den fetten Kern mal in unsere Gläser.
Harte Schale, fetter Kern, oder?
Hier sieht es mittlerweile aus wie auf dem Schlachtfeld. Überall stehen offene Samples und liegen Deckel und der Adventskalender offenbart nur noch wenige geschlossene Türen. Das sieht schon wild aus.
Ich kriege auch langsam Bock, vielleicht machen wir einfach leer. Den ganzen Adventskalender an einem Tag leer getrunken. Wir teilen uns natürlich die Samples alle. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier nicht jeder so ein Sample getrunken, sondern gerade mal die Hälfte. Das ist schon sehr überschaubar. Wenn ich überlege, dass wir zwei schon Tastings bei wirklich angesehenen Tastinggebern gemacht haben, wo es 8 Whiskys gab,
ja,
und die waren alle 0,02. strammer Abend.
Das stimmt. Also das wildeste Tasting, was ich hatte, waren 10 plus 1. Das heißt 10 Whiskys Standard und plus 1 noch oben drauf. Und dann 10 mal 02, da wird die Zunge schon schwer.
Ja, ja. Also ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. Wir machen ja auch Tastings. Und ich würde sagen, eigentlich so bei 6 sollte man Schluss machen.
Ja.
Weil den 7., 8., den verkostest du nicht mehr, den trinkst du nur noch.
Mhm,
ja. Es ist ein bisschen schade drum, wenn du ein Tasting machst. Ne?
Ja.
Also ich meine, klar werden dann alle voll, aber... So beim Sechsten ist dann schon auch Schluss mit Schmecken.
Ist es wirklich.
Also deswegen. Mit richtig, richtig raus Nuancen.
Ja.
Deswegen ist gut, dass wir nur halbe haben.
Richtig.
Dann sind wir noch voll dabei. Und dieser fette Kern ist in der Farbe auch sehr, sehr schön golden.
Tolle Farbe. Also wirklich richtig schön sattes Gold. Eine der schönsten Farben des Abends. Aber nichts anderes wäre würdig für den Heiligabend-Whisky.
So, wie heilig riecht er denn?
Boah,
gehaltvoll.
Der riecht gehaltvoll und mir sticht sofort Apfelsaft in die Nase.
Bei mir ist als erstes Holz gepaart mit einer schönen gerstigen Note. Ist überhaupt nicht rauchig. Der riecht schon ganz cremig, wie wenn du an so einer Sahne riechst. So schön cremig und leicht fruchtig. Und die Frucht, die geht tatsächlich in die Fallobstnote. Das ist ja auch ein reiner Ex-Bourbon-Fass-Whisky. Fallobstnote, keine dunkle oder Beerennote, sondern wirklich so ein Apfelbier. So ein Mischmasch.
Ja, sehr, sehr, sehr helles Obst. Ich frage mich gerade, wie der diese helle Frucht aus reiner Ex-Bourbon-Fassreifung kriegt. Das muss ja das Grunddestillat sein, was da gearbeitet hat.
Ja.
Und ich habe wirklich tropische Noten wieder, aber anders tropisch. Nicht Ananas. Ich bin so in der Richtung Banane, dann ein Hauch von Marzipan und noch so andere gelbe Früchte.
Da
so,
ist
so.
Sie wieder auf der Suche nach der Banane.
So ein bisschen.
Marzipan-Banane.
Bisschen so Blutorange.
Aber jetzt musst du erklären, wie du von der Banane zur Blutorange kommst.
Diese helle Fruchtigkeit, das ist abgefahren.
Ja, aber der ist tatsächlich ob seiner 47% recht komplex. Also im Geruch ist der schon mannigfaltig. Das ist genau das Richtige für den heiligen 24. Dezember.
Also ich gehe gerade so ein bisschen die Obstauslage im Supermarkt durch und alles, was irgendwie
und alles
heller,
ist
heller als rot ist und kommt bei mir in die Kalkulation.
Alles
und
ist da.
Da liegt, wie gesagt, da liegt Banane. Ananas bin ich raus, ist es nicht. So heller Pfirsich ist dabei, bisschen Mango ist dabei. Wie gesagt, so diese blutorangige, spritzig Fruchtigkeit.
Ich merke schon, ein bunter Obstkorb versteckt sich in deiner Nase.
Aber wie aus einem Bourbonfass? Das verstehe ich nicht.
Grunddestillat.
Ja.
Grunddestillat
ja.
Und nicht vergessen, es ist ein First Fill Bourbonfass.
Okay.
Also auch da kommt halt ein bisschen was mit und vielleicht war es auch ein richtig guter Bourbon. Also auch da, wir haben uns viel zu wenig drüber unterhalten, wie viel Einfluss hat eigentlich die Qualität des Vorproduktes in dem Fass.
Oh.
Hm?
Also es gibt Whisky-Experten, die sagen, 75-80% des Destillates ist Fass. Es gibt andere Experten.
Und da würde ich aber auch zustimmen. Also ich persönlich würde da zustimmen.
Es gibt andere Experten, die sagen, maximal 50%. Weil wir haben ja auch noch das Grundprodukt, das Grunddestillat. Hast du ein Rye? Hast du ein Grain? Hast du ein New Make, was wirklich dann mit ausschließlich gemälzter Gerste erfolgt? Hast du getorftes Malz? Und da streiten sich wirklich die Geister. Also irgendwo so zwischen 50% und 75% liegt für mich die Wahrheit.
Also ich glaube tatsächlich 75-80, weil mit dem New Make, wir haben ja schon viel New Make getrunken, ein Destillat, ein Endprodukt, das gereift ist, hat nichts mehr, fast nichts mehr mit dem New Make zu tun. Also du schmeckst einen Charakter durch und das war's. Und das sind die 25% bis 30%, die übrig bleiben. Und der Rest ist Fass. Der Rest ist Fass und Reifung. Heißt aber auch, Fass heißt für mich nicht nur Holz und Vorprodukt, sondern auch Umgebung.
Ja,
Temperaturen, Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Salzgehalt etc.
Angel Share, alles was damit zu tun hat. Und das würde ich tatsächlich als dritten Faktor separat betrachten. Also neben der Vorbelegung und dem Fass und dem Holz würde ich dann tatsächlich die Umgebungsgegebenheiten separat betrachten zum Grunddestillat. Und deswegen sind meine Prozentzahlen so ein bisschen tiefer. Und ich gehe eher in Richtung die 50% Fasseinfluss. Dann, wie gesagt, so 20-30% Grunddestillat und dann alle umgebenden Faktoren.
Wichtig ist, was kann am Geschmack? Slange.
Ein letztes Mal für heute Abend Slange, weil nach 24 gibt es keine Zahlen mehr. Komplette Kehrtwende. Ich bin weg von dem hellen Obst hin zu einem marmeladigen Geschmack, also eher dunkles Obst. Bei mir ganz präsent sind so Zwetschgen.
Ich liebe fette Kern.
Toll, wirklich.
Ich sage, super, super geil. Ich bin etwas tropischer geworden. Die Frucht ist vom Fallobst gewechselt in eine tropische Frucht. Es ist sehr, sehr viel Süße dabei tatsächlich. Und die Süße, das geht schon in Richtung kandierte Früchte für mich. kandierte tropische Früchte. Da ist jetzt so eine Mango ist jetzt am Start, so eine Ananas, aber im Geschmack, nicht nur im Geruch. Das finde ich ganz cool.
Mango ist für mich auch eine sehr dominante Tasting-Note. Ich kann mich nicht daran erinnern, mal einen Whisky getrunken zu haben, wo eine Mango drin vorkommt. Das ist abstrus. Aber die ist so richtig reif, ne? Das ist nicht so eine harte Mango, die man dann irgendwie so in Obstsalat schneidet, sondern die ist richtig reif. Die ist fast vorm nicht mehr gut. Weißt du, so richtig überreif. Überreife Mango.
Also den Reifegrad der Mango auszuschmecken, ist bei Whisky für mich jetzt doch unverhältnismäßig schwer.
Ja.
Aber ich kann dir sagen, die Mango ist schon, ich finde, das ist so meine Note des Whiskys. Das ist ganz geil für einen Whisky. Hey, ich sag mal Mango und Süße und eine kandierte Mango. Wie geil ist das denn?
Das ist schon echt cool. Wer sich hier die Gedanken gemacht hat, wann man welchen Whisky in diesen Kalender packt. Ich glaube, die Wahl für den 24., der ist so besonders. Das ist ein Tag, den gibt es nur einmal im Jahr. Nein, eigentlich ist jeder Tag nur einmal im Jahr. Aber Weihnachten ist halt besonders, ist cool. Und da so einen Whisky reinzupacken, best choice, muss ich sagen.
Es waren Highlights dabei, das muss man ganz klar sagen. Der 25-jährige Glenfarclas, der war für mich auch schon echt ein Highlight, ne? Dieser 22-jährige Vetterkern ist ebenfalls eins. Da waren sehr, sehr schöne Standards mit dabei. Was soll ich dir sagen? Es ist ein guter Wechsel, eine gute Mischung zwischen Einsteigern, zwischen günstigen Whiskys und dafür aber auch wirklich hochpreisigen Whiskys, um das noch abzurunden. Dieser Vetterkern 22 bewegt sich in der Glenfarclas 25-Riege.
Ja.
Über 200 Euro die Flasche.
Ernsthaft?
220, 230 Euro. So schmeckt er aber auch.
Ja.
Das muss man ihm lassen. Und ich glaube, das ist es, was diesen Kalender ausmacht. Kommen wir zurück zu Preis-Leistung. Lohnt sich dieser Kalender? Ist sehr individuell, aber ich würde sagen, für einen Preis von 140 Euro lohnt sich der Kalender,
ja,
weil du alles dabei hast. Du hast natürlich Einsteiger für 30 Euro, das sind aber wenige. Genauso hast du hochpreisige Überpremium-Whiskys für mehr als 200 Euro, das sind aber auch wenige. Und der Großteil ist ein sehr guter mittlerer Standard-Whisky, so diese 15-jährigen, 12, 15, 18-jährigen, die so im Bereich von 50 bis 80 Euro kosten. Und ich finde, die gehören auch in diesen Kalender rein.
Definitiv. Also ich würde ihn mir für diesen Preis auch holen. Witzigerweise war ein My Spirits Adventskalender mein allererster Whisky Adventskalender überhaupt, den ich mir geholt habe. Und die sind vom Niveau wirklich nicht abgefallen. Und dieser Mix aus wirklich hochpreisigen Whiskys und guten Standards, der zieht für mich. Für alle, die bis hierhin mitgehört haben. Wir haben uns jetzt nicht die 8 besten Whiskys hier rausgepflückt und gesagt, wir machen nur das Coole, sondern da sind immer noch andere Diageo Special Releases drin, die wir heute nicht getrunken haben. Da sind 18-jährige Islay Whiskys dabei, die wir heute nicht getrunken haben. Na klar, sind da auch Standards drin, wie jetzt der Dalmore 12 oder ein Glenallachy 12, die nicht besonders sind, weil es sie immer gibt, aber die trotzdem verdammt lecker sind.
Das ist es. Sie sind verdammt gut.
Ja,
auch wenn es Standards sind. Das sind wirklich gute Standards.
Ja, und wir haben Non-Age-Statements. Wir haben 10, 12, 15-Jährige dabei, bis zu 25 hoch. Ich würde tatsächlich jetzt vielleicht unter dem Einfluss von 8 Samples sagen, Kaufempfehlung, definitiv.
Kann man machen. Ich hatte auch schon günstigere Kalender. Die waren aber nicht viel günstiger. Und da muss ich echt sagen, der hier ist viel besser. Das lohnt sich dann irgendwie 40 Euro mehr auszugeben oder 50 Euro mehr, weil die Qualität der Produkte da drin ist doch deutlich hochwertiger. Und man hat wirklich auch mal was Besonderes, wo man sagen kann, ey, ich habe einen Whisky für über 200 Euro getrunken. Und das ist schon eigentlich ganz cool.
Ja, das stimmt. Meine größte Freude ist es eh immer, Dinge zum ersten Mal zu probieren. Und das kann dieser Kalender. An wirklich mindestens einem Drittel, wenn nicht der Hälfte der Tage des Advents.
So, und jetzt lassen wir die Weihnachtsglocken klingen.
Klingling!
Ich packe den dicken Sack wieder ein. Geh nach Hause. In so diesem Sinne, viel Spaß mit euren Weihnachtskalendern da draußen, egal ob es Whisky-Kalender sind oder Rubbellos-Kalender oder Schokoladenkalender oder was auch immer. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls ähnlich viel Spaß, wie wir es hatten. Und dann hören wir uns bald wieder mit einer normalen Folge zu einer Destillerie, einem Destillat oder etwas Ähnlichem.
Bis dahin,
also bleibt bis
gespannt.
Bald.
Tschüss. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day.